Könnt ihr euch gerne wieder hinsetzen. Wir möchten uns nun, wie gesagt, die biblische Perspektive zu dieser Frage anschauen und sehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und obwohl die Bibel nicht einen extra Kapitel hat, der das explizit anschaut, finden wir doch sehr viele Textpassagen, die das leicht verständlich und klar impliziert deuten. Eines der wahrscheinlich bekanntesten Textpassagen ist Psalm 139, die Verse 13 und 16. Und in all diesen insgesamt vier Textpassagen, die ich vorbereitet habe, sehen wir ganz klar, dass Gott den Menschen vor der Geburt genauso behandelt wie nach der Geburt. Die Art und Weise, wie er zu ihm spricht, die Art und Weise, wie er ihn behandelt und so weiter, ist identisch mit der nach der Geburt. Und das sehen wir in den Versen, in den Textpassagen, die wir uns jetzt anschauen wollen. Psalm 139, 13 und 16. Denn du hast meine Nieren gebildet und hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollen, als noch keiner von ihnen war. Amen. Wir sehen gleich auf Anhieb, dass Gott derjenige war, der David und auch uns im Leibe seiner und uns im Leibe unserer Mutter geformt hat. Gott ist derjenige, der sich beteiligt, auch im Laufe der Schwangerschaft. Wir sind nicht auf uns allein gestellt, wir sind nicht auf Autopilot, sondern Gott ist derjenige, der ganz klar daran beteiligt ist. Es steht auch des Weiteren geschrieben, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Interessant zu erwähnen ist hier, dass dieser Ausdruck ungeformter Keim im Hebräischen das Wort für Embryo ist. Das wird im Hebräischen auch für Embryo weiterverwendet. Und das hat David damals hier so ausgedrückt. Und die Augen des Herrn sahen ihn schon, als er im Form eines Embryos war. Der Herr betrachtete ihn und nahm ihn wahr als Person bereits ab diesem Zustand. Und in seinem Buch standen alle Tage, die noch kommen werden. Das bedeutet, dass die Zeitrechnung Gottes für jede Person nicht erst ab dem Geburtstag starten, sondern ab der Empfängnis, sondern ab der ersten Sekunde, in der das Leben im Mutterleib startet, beginnt Gott schon mit seiner Zeitrechnung und spricht die Person persönlich an. Jesaja 49, Vers 1, der zweite Teil ist eine weitere Textpassage. Der Herr hat mich, also Jesaja, von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Also bereits aus dem Mutterleib wurde Jesaja berufen. Der Herr hat ihm schon von Mutterleib eine Mission gegeben, eine Aufgabe, eine Berufung und bereits einen Namen gegeben. Der Herr gibt ihm schon aus dem Mutterleib eine Identität, eine Persönlichkeit. Der Herr betrachtet ihn nicht als einen Haufen Zellen, als ein Geschwür, als ein Tumor, sondern als eine Person und er nennt ihn beim Namen. Ähnlich ist es auch bei Jeremia in Kapitel 1 mit Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen bzw. erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt. Erneut sehen wir auch hier, dass der Herr derjenige ist, der ihn gebildet hat im Mutterleib und er hat ihn ersehen erkannt. Er hat ihn gesehen, dass er eine Person ist und nicht ein Unmensch. Und bevor er den Mutterleib verlassen hat, hat der Herr ihn geheiligt, sprich beiseite gelegt für eine besondere Aufgabe, besondere Mission, eine besondere Berufung und zwar als Propheten für die Völker. Er wurde vorherbestimmt. Der Herr hatte schon einen Plan mit ihm. Er gab ihm schon davor eine Identität. Und die letzte Textpassage ist erneut von König David, Psalm 51 mit 7, als Gott ihn durch den Propheten zurechtgewiesen hat, dass er mit Bathsheba gesündigt hat, hat er Buße getan und in Zusammenhang mit dieser Situation hat er dann Psalm 51 geschrieben. Und hier finden wir eine sehr bekannte Textpassage, einen sehr bekannten Vers. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist ein sehr berühmter und bekannter Vers, der wird oft für die Erbsünde oder für die Ursünde verwendet, um zu erklären, dass wir bereits ab Geburt eine sündhafte Natur sind und dass jeder Mensch die Errettung durch Jesus Christus braucht und die Neugeburt braucht. Aber man konzentriert sich oft auf den Teil, auf den ersten Teil, auf das Geboren, dass wir in Schuld in die Welt kommen und in Schuld geboren wurden. Aber im zweiten Teil lesen wir, dass in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das bedeutet schon, bereits ab dem Empfängnis war David schon eine sündhafte Natur. Wir hatten diese sündhafte Natur ab der ersten Sekunde der Empfängnis. Was bedeutet, dass ein Wesen, nur ein Wesen, das wirklich ein Mensch ist, ein richtiger Mensch kann moralische Werte haben. Ein Backenzahn kann keine moralischen Werte haben. Ob ich es ziehen lasse oder nicht, hat keine moralischen Konsequenzen, weder für mich noch für den Zahn. Aber ein Mensch, unabhängig von seiner Entwicklung, unabhängig von seiner Größe, kann moralische Werte tragen und beinhalten in sich. Wir sehen also ganz klar, dass auch aus biblischer Perspektive das Leben in Gottes Augen ab der ersten Sekunde der Verschmelzung beginnt, dass der Herr mit diesen Personen bereits redet, als ob sie vollkommen erwachsene Personen sind. Er behandelt sie so wie vollkommen Erwachsene. Er gibt ihnen denselben Wert, dieselbe Bedeutung. Er gibt ihnen bereits eine Mission, eine Aufgabe, eine Berufung. Und wir sehen, dass er sie namentlich nennt, ihnen eine Identität gibt, noch bevor wir als Menschen ihnen eine Identität geben können, einen Namen, weil wir sie noch nicht sehen. Wir überlegen vielleicht, wie werden sie sein, wie werden sie sich entwickeln, wie werden sie heißen. Aber der Herr hat bereits von der ersten Sekunde an für jeden von uns eine Identität und die Persönlichkeit von uns erkannt. Nicht nur das, wie gesagt, im letzten Punkt haben wir ab der ersten Sekunde an moralische Werte in uns. Und das kann nur ein menschliches Wesen haben. Nur ein menschliches Wesen und nichts anderes. Wir haben also heute gehört, dass all diese Argumente, die man uns vielleicht vorbringen kann zum Thema Abtreibung, die Argumente, dass es in Ordnung ist, menschliches Leben zu zerstören. Wieso? Weil es nicht wirklich menschliches Leben ist, sind absurde Behauptungen. Weil rein biologisch betrachtet, ja, wenn wir auch mal die Bibel beiseite lassen, auch Atheisten müssen zugeben, dass das wahre Leben ab der Sekunde der Verschmelzung beginnt und es biologisch keine andere Erklärung gibt. Viele von ihnen wollen es nicht zugeben, viele von ihnen wollen es nicht wahrhaben und verkünden diese Lügen weiterhin und Menschen, denen diese Lüge gefällt, glauben es und setzen es um. Und das Ergebnis, das wir haben, ist, dass es Millionen und Millionen von Abtreibungen jährlich auf der gesamten Welt gibt. Dass unschuldige Kinder, die hilflos sind, sie werden im Mutterleib zerstückelt, sie werden entfernt und entsorgt wie ein Backenzahn oder ein Geschwür, das uns stört. Unsere Aufgabe als Christen ist es, die Leute davon zu überzeugen, dass es falsch ist. Dass es falsch ist, unschuldiges Leben zu nehmen und das Leben ab der ersten Sekunde der Schwangerschaft bereits begonnen hat. Wir müssen ihnen aber auch mitteilen, dass es Alternativen gibt. Es gibt Alternativen zu deinem Problem. Wenn du damit kämpfst und diese Gedanken hast, es gibt Alternativen. Es gibt zum Beispiel Adoptionen, anonyme Adoptionen. Es gibt Pflegefamilien. Es gibt die bekannte Babyklappe, wo ich ein Baby ganz anonym hineinlegen kann und darum kümmert sich die anderen Personen auf der anderen Seite und niemand erfährt jemals, wer ich war. Es gibt auch Mutter-Kind-Einrichtungen für hauptsächlich jüngere Mütter, die sich noch nicht auskennen mit Kindern, was sie zu tun haben, wie sie sich richtig zu verhalten haben. Wir müssen ihnen sagen, es gibt Alternativen und dass Abtreibung keine Lösung ist. Abtreibung führt mit sich viele schlimme Konsequenzen, psychische Konsequenzen. Mütter, die andere Kinder sehen und sie denken sich, oh, mein Kind wäre jetzt in diesem Alter. Und sie werden verfolgt von diesen Gedanken und von diesen Qualen. Oder sie sehen Szenen und Situationen und erinnern sich an den Momenten in der Klinik, als die Abtreibung stattgefunden hat. Und es verfolgt sie ihr Leben lang. Es gibt schlimme Konsequenzen. Nicht nur das, es ist auch vor Gott eine schlimme Sünde. Unschuldiges Blut wurde vergossen. Aber gleichzeitig mit dieser Botschaft müssen wir ihn auch übermitteln, dass es Vergebung gibt. Es gibt Vergebung und Hoffnung. Der Herr kann uns, unabhängig davon, wie schlimm meine und deine Sünde ist, vergeben und Vergebung schenken, vorausgesetzt, ich erkenne meine Schuld. Ich erkenne, dass ich falsch gehandelt habe. Ich erkenne, dass ich unschuldiges Blut vergossen habe oder es zugelassen habe, dass man unschuldiges Blut vergießt. Wenn ich vor Gott komme und um Vergebung bitte und es mich reut, dann kann mir der Herr vergeben. Denn das Blut Jesu Christi vergibt auch die Schuld, die Blutschuld, das Vergießen von Blut. Das Blut Jesu Christi ist stärker als jede andere Sünde. Und diese Menschen können Vergebung erfahren. Sie können Ruhe finden. Sie können Geborgenheit finden. Und obwohl diese Vergebung ihre Fehler nicht rückgängig machen kann, obwohl die Vergebung Jesu ihnen dieses Kind nicht zurückgeben kann, so kann der Herr ihnen eines versprechen, dass sie eines Tages, wenn sie ein christliches Leben führen, sich mit diesem Kind wieder treffen können. Möge der Herr uns helfen, für diese Welt verfügbar zu sein. Möge der Herr uns helfen, in dieser Welt Licht zu sein, Licht auszustrahlen. Möge der Herr uns helfen, ihnen Lösungsvorschläge anzubieten. Möge der Herr uns helfen, die Bibel für aktuelle Themen anzuwenden, den Menschen zu verkündigen. Die Bibel soll nicht angepasst werden an unsere Kultur, sondern die Bibel muss verkündigt werden für aktuelle Themen, für aktuelle Probleme der Gesellschaft. Denn die Bibel hat für jedes Problem eine Antwort. Möge der Herr uns allen dabei helfen, möge der Herr uns Weisheit schenken. Falls du weitere Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung, jetzt oder könnt mich anschreiben, anrufen. Falls ihr derartige Probleme habt oder jemanden kennt, diese Personen können uns gerne kontaktieren, können gerne die Gemeindeleitung kontaktieren. Ihnen wird gerne geholfen. Wisset, wir stehen euch zur Verfügung. Möge der Herr uns alle segnen. Amen.